Willkommen im Stadtlabor des Freien Radios Kassel. In unserer Sendung vom 26. Februar 2026 geht es um das Thema essbare Wildpflanzen. Bei uns zu Gast Eva Metz, Ernährungstherapeutin und Achtsamkeitstrainerin. Für Sie am Mikro Klaus Scharke. Hallo Eva, schön, dass du heute da bist.
Hallo.
Ja, Eva, die erste Frage, die ich mitgebracht habe, ist natürlich die: Wie ist das Thema essbare Wildpflanzen zu dir gekommen?
Ja, das Thema ist im Grunde schon sehr früh zu mir gekommen. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, in Oberbeisheim. Und am Ortsrand gab es schon sehr viele Wildkräuter und meine Mutter hat schon immer Löwenzahn in unseren Salat gemacht. Und ja, so bin ich praktisch mit Wildkräutern schon aufgewachsen. Natürlich hat meine Mutter auch nicht jetzt so viel gekannt, nur das, was sie gekannt hat, hat sie dann in den Salat mit reingemischt. Und früher fand ich das mal sehr bitter. Heute bin ich froh, dass sie es gemacht hat.
Und weißt du, warum deine Mutter das gemacht hat? Oder war das jetzt irgendwie eine Tradition, weitergegeben über die Generationen? Oder wo kam das her?
Ja, wo kam das her? Das ist eine gute Frage. Ich denke mal, meine Mutter, die hat sich sehr so für alternativen Garten interessiert. Und dort hat sie immer Zeitschriften gelesen. Und in diesen Zeitungen oder Zeitschriften damals wurde das so propagiert, dass zum Beispiel der Löwenzahn ja ach so gut für die Leber ist und so weiter. Ja, und dann hat sie das gleich umgesetzt. Und außerdem war sie auch sehr gartenfreundlich. Sie hat auch den Garten, ich sag mal in Anführungsstrichen, an der einen oder anderen Ecke ein bisschen verwildern lassen, so dass auch, was weiß ich, ein paar Brennnesseln da stehen oder Ecken, wo sie, also Brennnesseln, genau, ganz wichtig für Schmetterlinge. Also das ist eine super Pflanze für Schmetterlinge. Also wenn man Schmetterlinge im Garten haben will, unbedingt die Brennnessel stehen lassen. Und ich erzähle vielleicht später noch was zur Brennnessel, ist eine geniale Pflanze. Oder aber auch Ecken stehen lassen, wo sich vielleicht Tiere noch verkriechen können oder so. Also nicht so der aufgeräumte Garten, den hatten wir nicht, sondern wilde Ecken. Und das hat sie eben in, ich glaube, eine Zeitschrift hieß Kraut und Rüben und so weiter. Genau.
Also das heißt, okay, ja, vielen Dank erstmal. Jetzt Stichwort, du hast es gerade gesagt, Löwenzahn, Bezug zur Leber, gut für die Leber, war für dich als Kind ein bisschen bitter. Vielleicht kannst du es irgendwie aus deiner Perspektive, wenn wir jetzt da schon beim konkreten Beispiel sind, mal erläutern. Was ist da drin, was gut ist?
Also Löwenzahn ist echt Superfood. Ich habe ja sogar in der Kolumne Wild und Achtsam in der Stadtzeitzeitung was darüber geschrieben. Und als ich da recherchiert habe und das alles zusammengetragen habe, ich gedacht, was für eine geniale Pflanze. Also für den Menschen super, für die Leber super. Sehr gute Bitterstoffe. Ja, das braucht unsere Leber, weil in dem Kulturgemüse wurden ganz viele Bitterstoffe weggezüchtet, weil man sagt so, ein Drittel der Bevölkerung mag bitter nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Also bei mir ist es so, dass sich das mit der Zeit verändert hat. Oh. Und mittlerweile kann ich das eigentlich ganz gut ab. Also so, das kann ich für mich feststellen.
Ja, super. Deine Leber wird es dir danken. Früher haben die Menschen ja viel mehr Wildkräuter gegessen und viele Wildkräuter, unter anderem der Löwenzahn, haben sehr viele Bitterstoffe und das ist wirklich ganz, ganz wichtig für so diesen Leber-Galle-Fluss, damit wir auch die gute Kost besser verdauen können. Und das ist eben, wie gesagt, im Kulturgemüse immer weniger. Und deswegen kommen heutzutage jetzt die Wildkräuter wieder, die finden wieder Anerkennung, weil die eben viel mehr von diesen Stoffen haben als das Kulturgemüse. Und Löwenzahn ist auch noch genial, die Wurzel. Zum Beispiel jetzt gehen wir ja aufs Frühjahr zu. Da ist die Wurzel natürlich richtig bitter. Also wenn Menschen mit der Leber Probleme haben und waren beim Arzt oder sowas, dann ist es oft so, dann gehen sie ins Reformhaus oder so und kaufen sich Bitterkräuter oder Löwenzahnsaft oder sowas, Presssaft. Genau, also das wird richtig in der Heilmedizin verordnet. Genau. Und im Herbst ist dann die Wurzel voll mit Inulin. Das ist wieder für Leute, die mit dem Blutzucker Probleme haben, total genial. Das stabilisiert den Blutzucker, also ganz toll. Und toll ist auch, wenn man den Löwenzahn im Garten stehen lässt, weil an der Wurzel sich ganz viele Würmer erfreuen und da ihre Eier ablegen. Und dann entsteht Humus. Humus also ist ja heute auch ein Thema, was leider nicht mehr so viel zu finden ist. Und deswegen, so im Garten oder so, den Löwenzahn stehen lassen, ist auch für den Boden und fürs Bodenleben, für die Würmer gut und später auch für die Vögel, weil die mögen auch, es gibt, glaube ich, ich habe gelesen, 7 Vogelarten, die dann diese kleinen Schirmchen, also die Samen später, dann sich auch davon ernähren. Und die Blätter sind natürlich für uns genial, ne? Also ich mache die auch heute noch in meinen Salat. Genau.
Und ich meine, wir haben jetzt von zwei Spezies gehört, die jedem oder den meisten von uns irgendwie bekannt sein dürften. Und vielleicht kannst du noch mal ein paar andere, also einfach beispielhaft benennen. Muss jetzt nicht unbedingt mit lateinischen Namen sein, sondern einfach so, wie man sie halt kennt, damit unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht eine Idee davon bekommen. Ja, was ist denn da noch sozusagen? Weil vieles, also es gibt ja dieses berühmte Wort der Unkräuter. Gibt's für dich Unkräuter? Also vielleicht können wir das sozusagen mal dekonstruieren als erstes.
Nein, also die Natur, was die Natur hervorbringt, das hat alles seinen Sinn. Und Unkräuter, ja, das hat man da draus gemacht. Aber viele von diesen Unkräutern sind eigentlich sehr kostbare Wildkräuter oder sehr kostbare wilde Pflanzen, die wir essen können. Und wir können unseren Speiseplan damit bereichern. Also es geht ja jetzt schon los. Also ich bin gestern schon mal umhergefahren, habe schon mal geschaut. Und sobald jetzt der Schnee weg ist, oder an vielen Ecken ist er ja auch schon weg, dann geht das schon los mit dem Schaboxkraut. Das ist so das Erste, was kommt. Und das ist eine reine Vitamin-C-Bombe. Das ist richtig klasse. Da muss man natürlich aufpassen. Das ist nur, wenn es ganz jung und frisch ist, gesund. Wenn das dann blüht, dann hat es so viel Stoffe in sich, die dann Magen und Darm unfreundlich sind. Dann sollte man es auf keinen Fall mehr essen. Bis hin, dass es, ja, ich möchte fast sagen, leicht giftig ist. Also es bringt niemanden um. Aber es kann schon sein, dass man dann in der Nacht nicht mehr von der Toilette runterkommt. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber im Moment ist es die reinste Vitamin-C-Bombe gerade. Aber als im Dezember noch kein Schnee war, auch da finden wir schon Wildkräuter. Oder auch jetzt im Garten gibt's auch noch was unter dem Schnee Bestand gehalten hat. Das ist zum Beispiel die Nelkenwurz. Also wer so einen humusreichen Garten oder so hat, wo Bäume sind, wo die Blätter runterfallen dürfen und so weiter, da finden wir solche Pflanzen. Nelkenwurz ist super genial. Können wir den ganzen Winter in unseren super Kraftsmoothie reingeben. Und wenn man die frischen, jungen Blätter nimmt, kann man auch ein paar in den Salat stecken, im Grunde genommen. Also das ganze Jahr finden wir was. Und im Übrigen wollte ich auch nochmal sagen, man spricht ja immer so von Wildkräutern. Und ich habe ganz bewusst gesagt, du sollst anmoderieren essbare Wildpflanzen. Ja, ich habe meine Ausbildung bei Dr. Marco Strauß gemacht, unter anderem. Und er legt da sehr großen Wert drauf und das finde ich auch ganz toll, weil dazu gehören nicht nur die Kräuter am Boden, sondern dazu gehören auch die Früchte, wie zum Beispiel Hagebutte oder Eberesche oder Kornelkirsche. Auch das wird verarbeitet und gesammelt. Aber auch sowas ganz Geniales wie zum Beispiel Baumblätter. Also ich habe jetzt noch in meinem Smoothie, den ich mir immer wieder mache, getrocknete Baumblätter von Linden. Die sind sehr, sehr harmonisch, schmecken die, so mild und sind sehr gut für die, weil die haben so Schleimstoffe, das ist total gut so für unsere Schleimhäute und so weiter. Und die mache ich mir dann in meinen Smoothie rein. Die habe ich getrocknet in Schraubgläser gefüllt und jetzt habe ich den ganzen Winter diese getrockneten Baumblätter. Also ich liebe das ganze Jahr mit wilden Sachen.
Und das ist ja, wenn ich das jetzt so höre, denke ich irgendwie erstmal, ja, ich bin vollkommen planlos. Ja, Löwenzahn, okay, würde ich noch hinkriegen. Brennnessel erkenne ich auch noch. Aber danach hört es dann, glaube ich, auch schon auf. Ne? Und vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer einfach mal, um so eine Idee zu geben, wie lange hast du gebraucht, um dir, sage ich mal, das halt auch drauf zu schaffen? Also so dieses Wissen darum und auch dann diese ja, diese Pflanzen auch wirklich erkennen, sicher erkennen zu können. Also ich bin jetzt gerade bei den Pilzen irgendwie. Da gibt es ja immer eine Pilzzeit, da werden dann immer so bestimmte Experten irgendwie in der Zeitung irgendwie gesprochen und die dann sagen, ja, und da musst du drauf achten. Also so, und die haben dich ja auch dann ewig lange damit beschäftigt. Wie ist das bei dir gewesen? Also wie lange braucht das, ne? Damit man dafür so ein Gefühl bekommt, weil bei dir hört sich das jetzt auch erstmal so an, dass du das schon ein gutes Stück weit sozusagen in deinen Alltag integriert hast, ne? Also dass du dann weißt, ah ja, okay, da ist im Jahr diese und jene Phase, da mache ich mir meine Lindenblätter klar oder da mache ich irgendwas anderes. Also wie stellen wir uns das vor?
Ja, das hat schon, ich glaube, so vor 40 Jahren angefangen. Also erst war natürlich das mit der Kindheit und zu Hause. Aber als Jugendliche oder so, ja, dann entfernt man sich vielleicht auch nochmal ein Stück weit davon. Und dann habe ich mal eine Zeit lang in Wiesbaden gewohnt und habe dort bei einer Kräuterhexe, sage ich mal in Anführungsstrichen, meinen ersten Wildkräuterspaziergang gemacht. Das ist jetzt, ja, so 40 Jahre her, ungefähr. Und da hat mich unglaublich beeindruckt. Das war eine Frau, alleinerziehende Mutter mit einem Kind. Und die hat sich zu einem großen Teil von Wildkräutern ernährt. Und sie hat gesagt, ihr Kind wäre am wenigsten krank gewesen in der Schule. Und die hat uns dann echt so mit auf den Weg genommen und alles gezeigt. Und das hat einen nachhaltigen Eindruck bei mir gehabt. Und dann bin ich immer mal wieder, wo ich war, mit verschiedenen, ich nenne es jetzt einfach mal Wildkräuterhexen oder wilden Frauen losgestiefelt. In der Tat sind es oft Frauen, fällt mir gerade ein. Und ich habe zum Beispiel mal in der Nähe von Rothenburg in so einem kleinen Örtchen eine Frau besucht, die war schon über 90 und die hat mich mit in ihren Garten genommen und ist da mit mir einmal rumgegangen. Wir haben alles gesammelt, das war ein ganz verwilderter Garten, also ganz viele wilde Sachen. Und dann haben wir drinnen Pesto gemeinsam gemacht, zum Beispiel. Also solche kleinen Wildkräuter Ausbildungen habe ich immer wieder gemacht. Und dann, als ich hier wieder zurück in die Heimat nach Nordhessen gekommen bin, dann habe ich bei Annette Zimmermann auch eine Jahresausbildung gemacht. Annette Zimmermann, die hat viele Jahre Wildkräuter Kurse, Ausbildungen und so gegeben. Ganz, ganz tolle Frau mit einem unglaublichen Wissensschatz. Leider hat sie aufgehört, finde ich total schade. Und die hat auch leckere Gerichte gekocht, da konnte man essen gehen und hat da die tollsten Sachen angeboten, kriegt alles aus wilden Kräutern und aus wilden Pflanzen. Und da habe ich schon eine Menge gelernt und dann gab es noch in der Nähe von Eschwege bei Waldkappel so eine Wildkräuterfrau, da bin ich auch immer mal ein Wochenende hingefahren. Ja, und so habe ich mir dann auch Bücher gekauft und habe immer wieder ausprobiert und in dieser Corona-Zeit war es dann so, dass man ja so drinnen nicht so viel machen konnte und das hat mich auch wieder dazu gebracht, dass ich viel draußen war, viel geschaut habe, was kann man sammeln, was ist gesundheitsförderlich und so weiter. Und dann ist mir über den Weg gelaufen, weil ja dann auch das so kam, dass vieles online angeboten wurde, dass ich bei Dr. Markus Strauß so eine Jahresausbildung gemacht habe, wo man wirklich wöchentlich immer 2 bis 3 Kräuter oder Wildpflanzen vielmehr kennengelernt hat. Man hat ein super Skript dazu bekommen, also eine ganze Mappe, einen ganzen Ordner. Und ich habe jetzt auch noch die ganzen Audios und die ganzen, da bist du der Experte, die ganzen
Podcasts oder?
Genau. Podcast. Ja, nicht nur Podcasts, sondern wo man das auch augenscheinlich sieht. Mhm. Genau. Und wir durften Fragen stellen und. Und das hat mich nochmal unglaublich nach vorne gebracht. Auch mit genialen Rezepten und eben auch, was sollte man lieber nicht sammeln und wo sollte man vorsichtig sein und solche Dinge, das ist ja auch wichtig, ne? Das hat ja nochmal ganz besonders herausgestellt, das hat mir jetzt auch nochmal unglaublich geholfen und ja, ich freue mich jetzt, andere Leute auch davon zu begeistern.
Genau, also das war jetzt irgendwie, nachdem du gesprochen hast, so meine Frage, die mir in den Sinn gekommen ist. Also du bist ja von deiner beruflichen Qualifikation her eben Ernährungstherapeutin. Und wie fließt jetzt dieses Wissen ja auch in deine tägliche Arbeit ein? Weil das ist ja, also eigentlich hast du ja grundsätzlich erstmal sozusagen die Standards gelernt nach den berühmten wissenschaftlichen Kriterien und so weiter, die man halt an eine universitäre Ausbildung irgendwie stellt, also diese Vorgaben und so weiter. Und wir wissen ja auch, dass gerade sich solche Dinge wie jetzt essbare Wildpflanzen, die lassen sich ja nicht so schematisieren und so kategorisieren wie vielleicht andere Dinge, ne? Und so, also das heißt, wie gehst du sozusagen auch in deiner Praxis damit um, jetzt Leute daran teilhaben zu lassen?
Ja, also ich lade Menschen ein zu Spaziergängen, wo man mal schauen kann, was kenne ich nicht. Ja, was kann ich vielleicht tatsächlich in meine Küche integrieren? Ganz einfache Dinge oder wie kann ich meine Rezepte noch aufwerten mit den wilden Sachen? Was ich aber auch schon gemacht habe, ist, ich bin zu Leuten nach Hause gefahren, habe im Garten geguckt, gibt's denn da auch was Wildes, was man eben auch in seinen Speiseplan integrieren kann? Und wenn jetzt zum Beispiel jemand Leberprobleme oder sowas hat, dann würde ich auch sagen, ja, Löwenzahn ist eine gute Idee, ein paar Plättchen. Was ich allerdings nicht machen darf, ist so heilpraktisch tätig werden, sondern ich kann immer nur sagen, was ich mache, in eigener Verantwortung und ganz wichtig, dass die Leute das auch kennen, ne? Also, dass man wirklich abgrenzt und sagt, okay, das kenne ich ganz sicher, das kann ich integrieren, daraus kann ich mir einen Smoothie machen. Im Grunde genommen, es gibt sowas, drei Pflanzen, die immer gehen, sag ich mal, Brennnessel, Löwenzahn und Giersch. Und die kann man im Grunde genommen schon in seinen Smoothie mit einpacken. Ne, wenn man jetzt einen Smoothie sich gerne macht oder sowas aus Obst und verschiedenen Dingen, da kann man die Wildpflanzen auf jeden Fall mit reingeben und erhöht so, ja, einfach den Vitalstoffgehalt der Speisen.
Vielleicht noch da ganz gut, ganz kurze Nachfrage von mir als gesund Halbwissendem. Leute, die Giersch haben im Garten, für die ist das irgendwie so, das hört sich immer so an, das ist die Höchststrafe, wenn du das Zeug hast, ja. Wie ist deine Perspektive da drauf?
Ja, danke für die Frage. Ich habe auch ganz viel Giersch im Garten. Es ist tatsächlich, ich muss zugeben, der wuchert und wächst. Und wenn man nicht aufpasst, wird man dem nicht Herr. Man muss dem wirklich so eine Ecke zusprechen. Aber für Menschen, die zum Beispiel Gicht haben, ist das eine geniale Pflanze natürlich. Also da kann man das in den Speiseplan integrieren und am besten essen und nicht drüber ärgern.
Ja, okay. Das ist ein gutes in Anführungszeichen erstes Schlusswort, weil wir gönnen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörern, und uns selber jetzt eine kleine musikalische Pause und hören uns dann gleich wieder im Stadtlabor des Freien Radios Kassel, wo wir heute über essbare Wildpflanzen sprechen. Bis gleich. Willkommen zurück im Stadtlabor des Freien Radios Kassel. Unser Thema heute essbare Wildpflanzen mit Eva Metz, Ernährungstherapeutin und Achtsamkeitstrainerin. Eva, wir haben jetzt irgendwie in dem ersten Teil unserer Sendung viel gehört über ja, wo kommt das her und was gibt es für Pflanzen, ne, die meisten von uns gar nicht mehr auf dem Zettel haben oder die eben als Unkräuter gebrandmarkt worden, sage ich mal, ne? Und wir haben uns ist ja als Menschen so über die Moderne, ne, die wir alle für eine große Errungenschaft halten. Auf der einen Seite ist uns natürlich irgendwie auch eine Menge Wissen abhanden gekommen. Und wie schätzt du das ein in diesem Bereich, dass man sind wir jetzt an so einem Punkt, wo es wichtig wäre, ich sag mal Stichwort Ernährungsbildung, da vielleicht auch mal wieder ein bisschen irgendwo zurückzugehen, zu gucken, was war da eigentlich früher und altes Wissen wieder zu aktivieren?
Ja, finde ich eine gute Idee, wieder dahin zu schauen, wie ist das alles gekommen. Also im Grunde diese wilden Pflanzen und Früchte sind unsere Urlebensmittel. Also Jahrtausende oder Millionen von Jahren haben sich die Menschen so ernährt. Also die berühmten Sammler und Jäger, und ich sage bewusst nicht Jäger und Sammler, sondern Sammler und Jäger. Und ich bin auch so eine Sammlerin, das macht total viel Freude. Und davon haben sich die Menschen weitestgehend ernährt. Und erst so seit 8.000 bis 10.000 Jahren, so, ich glaube, das heißt nihilistische Revolution, gab es das dann, dass die Menschen sich sesshaft gemacht haben und haben dann angefangen, etwas anzubauen. Also kann man sagen, Kulturgemüse, Kulturgetreide und so weiter. Und vorher haben die Menschen sich von diesen Urpflanzen ernährt. Und es gibt so einige, die sagen, das war auch eine gute Idee. Und wir sollten da auch wieder ein Stück weit hinschauen und ja, die Verbindung suchen, wieder lernen, damit umzugehen. Also auch so jemand wie Hildegard von Bingen, ne? Mhm. Die hat damals schon gesprochen von Grünkraft. Also die hat auch ganz besonders geschaut, dass diese Pflanzen, gerade die grünen Pflanzen, auch viel Chlorophyll haben. Und Chlorophyll ist eben blutbildend und hilft unserer Atmung und so weiter. Das hat sie damals schon herausgestellt. Und so gab es immer wieder kräuterkundige Frauen. Und heute ist uns das echt ganz schön abhanden gekommen. Aber ich erlebe gerade eine Rückbesinnung und fast schon sowas wie ein Boom. Also junge Frauen, natürlich heute modern, die das bei, was weiß ich, YouTube oder sonst irgendwo kundtun und tolle Rezepte entwickelt haben. Und im Grunde genommen ist das ganz wichtig, sich wieder mit der Natur zu verbinden, das wieder auch so wertzuschätzen, damit wir auch wieder Verantwortung dafür übernehmen und nicht einfach Unkrautecks irgendwo hinstreuen und die Tiere und alles leidet dann darunter. Also das ist eigentlich fatal und es gibt schon Kurse, da kann man lernen, wie man seinen Garten wieder verwildert. Natürlich nicht das totale Chaos, aber man kann das sehr schön machen. Und eben, ja, ich bekomme mittlerweile auch Anfragen von der Uni oder von der Schule und so weiter, wo wir auch die Jüngsten wieder dazu ermutigen, das zu lernen. Das finde ich total gut.
Ich habe jetzt gerade, ist jetzt heute nicht unser Thema, aber ich habe jetzt gerade mit jemandem telefoniert vor kurzem, 100 Jahre Waldschule in Kassel, also ist, da gibt es ein Jubiläum in diesem Jahr, ich weiß jetzt nicht, ob die mit Kräutern halt auch zugange ist, aber sind aber auch so das Thema sozusagen Kinder, Jugendliche an dieses Thema insgesamt heranzuführen, ne? Und vielleicht du hattest ja auch gesagt, dass du zu Leuten hingehst, dass du auch Kurse anbietest, dass du Spaziergänge anbietest, ne? Also so zu diesen Themen. Vielleicht kannst du uns mal so an so einem Spaziergang teilhaben lassen. Was passiert da? Was machst du da? Wie geht das? Und was macht ihr dann oder was macht die Gruppe dann mit den Sachen, die gesammelt sind, die ihr gesammelt habt, dann jeweils jahreszeitenspezifisch?
Mhm. Also ganz wichtig ist, dass man eben achtsam, also dass man sich erstmal trifft und ganz achtsam dann auch in die Natur geht. Also dass man darauf achtet, dass man da nichts querfällt ein. Also man kennt das ja, das geht ja bald los mit dem Bärlauch. Und da ist ja immer so, Horden gehen in den Wald und pflücken einfach kreuz und quer den Bärlauch oder so. Davon rate ich natürlich ab und das darf natürlich nicht sein, sondern immer nur so viel pflücken, wie es für mich persönlich wichtig ist. Früher hat, oder das ist, glaube ich, heute hat das immer noch Gültigkeit. Es gibt so eine Handstrauß-Regelung, wie in einen Handstrauß passt, das kann ich sammeln. Also nicht, dass die Leute da körbeweise die Wildkräuter pflücken und sammeln und dann ist nichts mehr da. Naja, ein bisschen übertrieben, aber genau. Und da wird schon mal drauf geachtet. Und dann wird auch nicht jetzt bei so einem Wildkräuterspaziergang, also ich besonders leg Wert drauf, dass wir auch ganz dabei sind. Also, dass wir nicht im Kopf sind und ständig uns erzählen, was wir alles wissen und dass wir jedes kleine Kräutchen kennen müssen, was uns da begegnet, sondern wir fokussieren uns auf bestimmte Kräuter, die wir dann auch mitnehmen. Und da gibt's dann auch Rezepte dazu, was ich eben in meine Alltagsküche mit einbinden kann. Und ich habe es auch schon so gemacht, dass wir vor Ort was verkostet haben, probiert haben, dass ich was mitgebracht habe, einen Trunk oder so, wer das wollte, im Anschluss. Genau.
Also wenn du jetzt sagst, dass es für dich wichtig ist, dass die Leute halt auch so bei sich sind und bei sich bleiben, dann kommt ja sozusagen letztendlich deine andere Qualifikation noch irgendwie mit dazu, so verstehe ich das jedenfalls, dieses Achtsamkeitsding sozusagen. Also
genau.
Dass da also irgendwo die naja, das kann man ja sehr gut machen. Also sozusagen, wenn du jetzt draußen bist, ne, irgendwie oder wie machst du es? Lässt du eine kleine Übung mal einfließen, dass die Leute halt einfach sagen, weil ich meine, grundsätzlich ist es ja so, dass wir ja auch durch diese modernen Zeiten, in denen wir leben und auch durch diese hektischen Zeiten im Grunde genommen sehr kopforientiert sind. Ne? Und das sozusagen der Hauptkanal ist und wir manchmal wirklich halt auch die Verbindung zum Körper irgendwie nicht wirklich irgendwie auf dem da haben. Ne? Also wie erlebst du das, wenn du solche Spaziergänge machst?
Ja, genau. Also ich habe da schon so meine Erfahrung gesammelt. Wenn die Menschen sich drauf einlassen können und auch mal für sich gehen, also dass man ein Stückchen auch mal guckt, was spricht mich denn an, welche Pflanze kenne ich denn, welche nicht, und dann vielleicht mal eine pflückt und dann hinterher schauen wir gemeinsam, was hat mich denn da angesprochen, und ich gehe da so ein bisschen in Stille und in Ruhe, dann ist das total entspannt für die Leute und dann entsteht auch so ein wunderbares Miteinander. Und ich habe es aber auch schon erlebt, dann hatte sich das rumgesprochen, da waren über 20 Leute in so einem Wildkräuterspaziergang mit vielen Hunden, die sich dann gestritten haben, und auch die Menschen waren sehr verkopft und wollten alles wissen. Wir sind ja so wissbegierig und das war dann viel zu viel. Deswegen versuche ich das jetzt immer so ein bisschen achtsamer zu machen, weil ich selber kenne das auch. Ich war ja auch schon bei vielen Wildkräuterspaziergängen mit dabei und da gibt's manche, die wollen dann ganz viel Wissen vermitteln und dann alle Kräuter, alles, was einem begegnet, wird sozusagen erkundet und wird erzählt, was das ist und wozu das ist und so weiter. Und dann gehe ich an so einem Tag nach Hause und weiß gar nichts mehr. Also mein Credo dafür ist, weniger ist mehr. Und wenn es nur 5 Pflanzen sind, was heißt nur, wenn ich die dann wiedererkenne und weiß, was ich damit machen kann und gehe erstmal mit diesen 3 bis 5 Pflanzen, dann bleibt das mehr hängen und ich kann damit mehr anfangen, als wenn sich jetzt alles, was da auf dem Weg ist, 20 Pflanzen, also die Natur ist ja voll. Man sieht ja, wenn man so unterwegs ist, sieht man ja erstmal, was wir für Schätze haben, wie reichhaltig das ist, was für eine Fülle da ist. Genau. Und
Und ich sag mal, mir ist jetzt gerade irgendwie so ein Bild in den Sinn gekommen. Ich bleibe noch mal einen Moment bei der beschleunigten Spezies Mensch, die sich dann eine App runterlädt, ne, zur Pflanzenbestimmung oder zur Vogelstimmenbestimmung oder was weiß ich irgendwie. Also hat's das auch oder wie gehst du damit um? Also sagst du, na, es ist irgendwie ein interessantes Werkzeug, oder lieber sozusagen irgendwie komm, Handy mal ausschalten und dann in die Natur gehen und gucken, wirklich mit allen Sinnen sozusagen dabei zu sein, ne? Weil dieses, ich meine, wir wissen ja alle um das Ablenkungspotenzial von diesen Gerätschaften sozusagen. Wie gehst du damit um?
Ja, also ich finde es sehr, sehr heilsam, wenn bei diesen Spaziergängen das Handy mal ausbleibt. Das finde ich sehr, sehr heilsam, dass man mal wirklich da ankommt, wo man gerade ist und wirklich die Natur mit allen Sinnen erkundet. Das ist dann wirklich auch Entspannung pur. Dann ist man nach so einem Spaziergang, hat man was Geniales mit nach Hause genommen und ist noch tiefenentspannt. Was will man eigentlich mehr? Und hat noch Terpene, wenn man im Wald unterwegs war, eingeatmet. Und so wird es richtig rund und ist ein Gesundheitsbrunnen sozusagen. Handy und diese Apps können eine Unterstützung sein. Wenn man sich total unsicher ist oder so, kann man noch mal gucken. Es kann aber auch, ich würde nicht nur mit so einer App losgehen, dass ich gar keine Ahnung habe von den Pflanzen und gehe nur mit App los, das würde ich jetzt nicht empfehlen, sondern das ist eher so eine Unterstützung. Aha, das habe ich schon mal gesehen bei so einem Wildkräuterspaziergang. Und dann bin ich alleine unterwegs und ich will nochmal sicher gehen. Ich bin eigentlich fast schon sicher, aber ich will jetzt nochmal sicher gehen, was das eigentlich ist. Das finde ich eigentlich ganz legitim dann, das zu machen. Ja, ich finde es aber auch gut, mal das Handy auszulassen, weil das einfach eine Beruhigung im Geist bringt und uns auch nochmal für ganz neue Wonnen offen lässt. Man kriegt so viel mit. Ich bin immer überrascht, was die Leute dann auf einmal da alles sehen, wahrnehmen, riechen, fühlen und so weiter. Die sind dann wirklich ganz da und das ist wie eine kleine Auszeit, wie so einen kleinen, ja, auch Achtsamkeitsspaziergang im Grunde genommen.
Jetzt, wir hatten das ja vorhin, also wir haben so über Unkräuter, sogenannte Unkräuter gesprochen. Jetzt ist es natürlich auch so, es gibt giftige Pflanzen. Oder wie schätzt du jetzt als Thema essbare Wildpflanzen, wie schätzt du das ein? Weil es kann ja durchaus auch sein, dass deine Einschätzung zu dem, was üblicherweise für giftig gehalten wird, eine andere ist, als es möglicherweise irgendwie in der Literatur oder sowas. Also gibt es da Diskrepanzen zwischen solchen Auffassungen vielleicht auch?
Also es gibt manchmal leicht giftige Pflanzen, die ein Unwohlsein machen, aber die würde ich auch schon nicht empfehlen. Und da habe ich dank der Ausbildung, die ich ja gemacht habe, gucke ich da nochmal ganz genau, dass man das wirklich abgrenzt, dass man wirklich sagt, also diese Pflanzen hier, da ist die Gefahr zu groß, dass man was Falsches pflückt. Und das würde ich aber bei den Spaziergängen so sagen. Und die Leute sollen wirklich nur, wo sie sich 100% sicher sind, auch sammeln, ne? Genau. Und nicht, wenn die Literatur, die einen schreiben das eine und die anderen das andere, da wäre ich vorsichtig, im Grunde genommen, ne? Genau. Es gibt so viel, was wir essen können. Da brauchen wir nicht die giftigen Pflanzen oder die leicht giftigen. Das ist dann auch eher was. Nehmen wir mal ein Beispiel. Efeu zum Beispiel ist giftig im Grunde genommen. Ja, aber wenn man mal seinen Hustensaft oder irgendwas anguckt, dann kann das sein, dass da Efeu mit drin ist. Das ist aber dann Heilkraut. Also dann wird minimalste Dosen von diesem Efeu von Menschen, die da genau Bescheid wissen, verarbeiten das dann. Das gehört dann in kundige Hände und da ist was Giftiges vielleicht sogar gesundheitsförderlich, aber da, das ist nicht mein Weg oder so, ne? Also bei mir geht's wirklich nur, wie kann ich den Speiseplan erweitern? Vor allen Dingen jetzt, wo die Lebensmittel alle so doch viel teurer geworden sind, das ist ja Wahnsinn, was gerade los ist, muss man wirklich sagen, das ist geschenkt, kostenlos, vitalstoffreich und sehr, sehr hochwertig. Also das ist eine richtig gute Idee, da seinen Speiseplan ein bisschen zu bereichern.
Ja, ich habe mir gerade so aufgeschrieben, dieses ganz bekannte Zitat, die Dosis macht das Gift.
Ja, ne? Genau.
Also ist mir dazu gerade in den Sinn gekommen. Und noch eine andere jetzt, also nicht, dass du denkst, ich würde dir das jetzt unterstellen, aber es gibt ja durchaus Pflanzen mit halluzinogenen Inhalten, was man jetzt, also wir kennen so aus Südamerika, kennen wir solche Pilze und so weiter, hat es aber bei uns auch. Und es gibt auch durchaus Leute, die gezielt solche Sachen suchen. Das hat
ja
auch schon alles
gehabt. Genau, ne? Genau, das gibt's auch, ja. Aber das ist nicht so mein Bereich. Ja, aber Da sieht man mal dran, das haben die Leute früher in ihre Nahrung mit eingebaut und tatsächlich haben wir auch schon, ich war auch schon immer mal wieder unterwegs mit Menschen, die auch kundig sind mit Wildkräutern und so weiter und dann im Winter oder so im Übergangszeit, wo man jetzt nicht so viel findet, da haben wir uns mal ganz speziell mit Baumpilzen, zum Beispiel an der Birke wächst was, das nennt sich Birkenporling, mega gesund, ne? Und das haben wir dann einfach so für uns ausprobiert. Das würde ich jetzt nicht unbedingt in meine Wildkräuterspaziergänge mit reinnehmen, weil das so speziell ist, aber wir unter uns haben da mal nachgeschaut und haben dann auch recherchiert. Und ich sag mal so, die Leute im Mittelalter und noch zurück, Hildegard von Bingen und so weiter, die wussten alle noch richtig gut Bescheid. Vielleicht muss man auch gar nicht so weit zurückgehen. Ich glaube, dass in den letzten Jahren ist es so richtig rapide geworden, dass sich immer mehr Leute, ich hätte fast gesagt künstlich ernähren, aber ne, mit vielen Zusatzstoffen und so. Und die Pflanzen sind ja teilweise gar nicht mehr am Boden gewachsen, sondern in Nährlösungen und so weiter, ne? Genau, und deswegen ist das wieder zum Boden zurück, zur Natur zurück. Das ist wirklich, wenn wir heute so über Artensterben und über Umweltschutz und all die wichtigen Dinge sprechen, dann finde ich es auch extrem wichtig, dass wir wieder eine Verbindung zur Natur herstellen, eine Verantwortung dafür übernehmen, uns da gut mit auskennen. Und dass das so, das ist ja dann wie so ein Geben und Nehmen. Lass ich den Löwenzahn stehen, mache ich was für einen Humusaufbau, um wie die, für die Würmer und für die Vögel und noch was für mich selber. Also ich habe immer wieder beobachtet, wie Leute aus ihrem Rasen den Löwenzahn rausstechen. Mhm. Ne? So, nein, bitte nicht. Oder den, was weiß ich, die Brennnesseln oder so. Und dann wundern sie sich, warum keine Brennnesseln mehr im Garten sind. Oder diese Roboter, die den Rasen dauernd abmähen. Da hat kein Gänseblümchen mehr eine Chance. Ne? Mhm. Und Gänseblümchen, wunderbar, wunderbar. Sehr wertvoll für Tiere, für alles. Das ist ja da, das ist ja noch das Geniale. Diese wilden Pflanzen sind ja jetzt nicht nur für uns gut, die sind für die Natur, für den Artenschutz, für den Boden und für alles gut. Also toller kann es eigentlich gar nicht mehr. Ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich das jetzt hier so erzähle, weil das liegt mir so am Herzen, das so weiterzugeben.
Okay, bis hierher erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Wir machen nochmal eine kleine musikalische Pause und hören uns dann gleich wieder im Stadtlabor, wo wir heute über essbare Wildpflanzen sprechen. Ja, willkommen zurück im Stadtlabor des Freien Radios Kassel. In unserer Sendung vom 26. Februar beschäftigen wir uns mit dem Thema essbare Wildpflanzen. Zu Gast ist Eva Metz, Ernährungstherapeutin und Achtsamkeitstrainerin. Und Eva, wir haben... Du hast jetzt in der letzten Etappe, sage ich mal, nochmal so ein Plädoyer dafür gehalten, ein bisschen mehr zurück zur Natur, und wir bekommen da sozusagen solche Superfoods, ne, die wir sonst teuer bezahlen müssen, zur Verfügung gestellt, kostenfrei, Vitalstoffe und so weiter. Und wir wollen jetzt in dieser nächsten Sequenz, die wir jetzt haben, und mal ein bisschen genauer eine Pflanze angucken, die wir alle kennen und zu der du uns ein bisschen was erzählen kannst, damit wir einfach noch mal ein bisschen, sage ich mal, so ein Gefühl dafür bekommen an einem konkreten Beispiel. Bitte.
Ach ja, ich blättere gerade hier in einem wunderbaren kleinen Büchelchen. Das ist von Barbara Simonson, brennt nur über die Brennnessel. Und wenn man das liest, dann würde man am liebsten rausgehen und sofort Brennnesseln sammeln, die übrigens in meinem Garten schon ganz klein zu finden sind. Und ich lese mal gerade die ersten Sätze hier vor. Die Blätter der Brennnessel sind extrem chlorophyllhaltig. Sie haben wertvolles Protein mit hoher Bioverfügbarkeit, sehr viel Ballaststoffe, mineralstoffreich, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe, wie zum Beispiel Carotinoide und auch antioxidative Wirkung. Genau, Brennnessel haben auch viel Kieselsäure, was fürs Bindegewebe gut ist. Also ich könnte jetzt hier alles weiterlesen, Calcium, Bor, Mangan, was wir teilweise in Kulturgemüse gar nicht mehr finden. Und ganz, ganz toll für alle Leute, die Eisenmangel haben, Brennnessel ist super, ja, beispielsweise. Und. Und wenn man hier so liest, und da sind auch wunderbare Rezepte mit drin, dann ist man so begeistert, dass man wirklich die Brennnessel in seinen Speiseplan auf jeden Fall mit integriert. Und ich habe das auch schon gemacht. Beispielsweise hatte mich letztes Jahr mal eine Ärztin gebucht. Ihre Schwester kam zu Besuch und sie wollte ihrer Schwester was ganz Besonderes anbieten. Und da haben wir Folgendes gemacht. Sie hat noch ein paar Freundinnen mit eingeladen und haben wir so einen wunderbaren Tag gestaltet. Sind rausgegangen und haben gesammelt, unter anderem natürlich auch Brennnessel, und haben dann eine Menge aus Brennnesseln gemacht. Zum Beispiel Brennnesselspinat haben wir gemacht. Wir haben aber auch Brennnesselchips gemacht. Wir haben auch ein Brennnesseleis gemacht und alle waren total begeistert. Fand ich wirklich klasse. Und wo mir das mit dem Brennnesselchips fällt mir gerade ein, Ich hatte auch mal einen Spaziergang, da war ein Vater mit seiner Tochter. Da haben wir auch Brennnesselblätter gesammelt. Und dann habe ich das so erzählt, kleines Rezept, wie man diese Brennnesselchips machen kann. Und am Abend ruft mich der Vater an und sagt, meine Tochter ist total begeistert. Die hat die ganze Pfanne voll Brennnesselchips und will gar nicht mehr aufhören zu essen. Sowas freut mich total. Also wenn Kinder dann auch begeistert sind und das nachahmen und so weiter. Und ja, Brennnessel ist wirklich absolutes Superfood. Auch dann, man kann im Grunde genommen von der Brennnessel alles verwerten. Die Stängel, die sind natürlich mehr für Nesselstoffe, die kann man nicht so gut essen, aber die Blätter, die Wurzeln und auch die Samen. Es gibt ja dann im Herbst die wunderbaren Samen und das ist richtige Aufbaukost. Da sind alle Aminosäuren drin, die wir brauchen, essentielle Aminosäuren, also die der Körper nicht selber aufbauen kann. Gerade für die Leute, die Angst um ihre Eiweißversorgung haben und auch nicht so viel Fleisch essen wollen, da ist Brennnessel super, ist eine reine Eiweißbombe. Und gerade diese Samen, die wurden auch früher tatsächlich Leuten gegeben, die krank waren, als Aufbaukost. Und ich habe die jetzt gesammelt und mache die jeden Morgen in mein Müsli oder in meinen Smoothie oder streue es mir über einen Salat oder. Also und ja, da habe ich schon jeden Tag mein Superfood mit dabei.
Und jetzt nochmal, also wenn du das so sagst, was das alles gut ist und so weiter, also das heißt, man hat dann schon auch irgendwann mal angefangen, diese Pflanzen ganz in Anführungszeichen normal wissenschaftlich zu untersuchen, was da drin ist oder wie kommen die Leute dann zu ihren Erkenntnissen, sage ich mal.
Ja, das ist ein heißes Thema, würde ich sagen, weil die Wildkräuter sind noch nicht richtig gut untersucht. Also da gibt's noch nicht so richtig viel Studien. Da gibt's so Stichproben, die erhoben wurden und darauf beziehen sich dann die meisten. Aber wie wir uns ja vorstellen können, wenn ich jetzt zum Beispiel Brennnessel da sammel, wo ein guter Humusboden ist oder so, dann da sind dann mehr Inhaltsstoffe drin, als wenn es ein anderer Boden ist. Das kommt auch immer auf den Boden drauf an. Ja, ich würde mal einfach so sagen. Wenn Leute Wildkräuter sammeln, dann kann ja da keiner was dran verdienen. Deswegen werden dazu natürlich auch keine Studien gemacht. Also ist ja kein Interesse dann da dran, ne?
Und ich sag mal so jetzt das ist ja alles erstmal nachvollziehbar, sage ich mal. Also so, wie wir das jetzt so ganz selbstverständlich von beispielsweise, mir fällt da das Beispiel vom Wein ein, dass der super abhängig davon ist vom Standort, ne? Also so Hanglage, was weiß ich und so weiter, Böden, die sich dann natürlich auch letztendlich dann im Geschmack irgendwo niederschlagen, ne? Und man kennt ja dann eben auch diese Regionen und so weiter. Und ich meine, wäre das so eine Perspektive, dass man zumindest mal halt auch dahin kommt, weil wir eigentlich ist es ja so, dass Universitäten, ne, an einem, ja, mit einem wissenschaftlichen Interesse an einem Erkenntnisgewinn, der halt auch vielleicht zurückgespiegelt wird in die Gesellschaft, agieren, dass man da nochmal irgendwie ein bisschen mehr in die Forschung geht? Oder kennst du Einrichtungen, die da so ein bisschen in diese Richtung unterwegs sind?
Ich kenne speziell jetzt keine Einrichtungen, aber das wäre, fände ich, wichtig. Also, dass da mehr geforscht wird und geschaut wird und dass eben, ja, dass die Menschen dann genau wissen, ach ja, wobei die Natur nicht so exakt beforschbar ist, ne? Also, dann gibt's ein Jahr, da gibt's mehr Regen und der Boden ist wieder anders und so, das ist ja unterschiedlich sozusagen. Aber nichtsdestotrotz finde ich das sehr wichtig, dass man da auch mal hinschaut. Genau.
Ja, und ich meine, ich stelle mir jetzt gerade so vor, dass wir, ja, okay, dann gibt es halt vielleicht irgendeine Bandbreite von bis.
Ne? Ja.
Und man versucht so ein bisschen die Parameter aufzunehmen, die jetzt halt irgendwie eine Rolle spielen. Was ist das, was sind das für Böden oder wo, ne, was ist das für eine Lage und so weiter, damit man sich da mal so ein bisschen annähert. Wobei auf der anderen Seite, wir sind ja, ne, man könnte ja auch fast sagen, dass wir manchmal ein bisschen wissenschaftsgläubig sind sozusagen, ne, das nur, und dann gibt es ja auch noch mal dieses Moment, dass wir letztendlich nur das untersuchen können, wo wir halt auch ja irgendeine Analysemöglichkeit haben, es zu untersuchen. Ja, mhm. Und es kann ja auch noch ganz andere Sachen geben, von denen man gar nicht weiß. Ne? Also das ist also ein großes Feld. Eva, wir bewegen uns ziemlich auf die Zielgerade unserer Sendung zu. Und vielleicht kannst du noch so in der Kürze mal vielleicht den ein oder anderen Tipp geben, ne, was du so empfehlen würdest für Leute, die jetzt ganz neu mit diesem Thema zu tun haben, und dann vielleicht auch nochmal zu sagen, ja, was wäre wünschenswert, wo es irgendwie hingehen kann, dass wir da vielleicht nochmal so eine Idee davon bekommen, was eben sein könnte, weil ich habe so ganz viel gehört, dass Ernährungsbildung irgendwo auch ein Thema ist sozusagen, und es gibt ja auch diesen Begriff der Ernährungssouveränität, also auch das könnte man ja sozusagen da ein Stück weit assoziieren, wenn man als Mensch, als Individuum in der Lage ist, solche Pflanzen halt auch zu identifizieren und für sich in seine Nahrungskette sozusagen zu integrieren.
Hm, ja, genau. Also das ist eine gute Idee, dass das selbstverständlich wird, und dazu tragen auch zum Beispiel die essbaren Wildparks bei, die man jetzt hier in Kassel gibt, glaube ich, schon zwei. Einen gibt es auf jeden Fall, den habe ich schon besucht, aber es gibt, glaube ich, sogar zwei, wo die essbare Stadt zum Beispiel auch mit dabei ist und so weiter. Ich glaube sogar auch die Uni. Und das gibt es auch noch deutschlandweit. Das nennt sich EWILPA, essbare Wildpflanzenparks. Kann man mal nachschauen, ob einer in der Nähe ist. Da kann man auch schon mal so erste Kontaktbegegnungen haben. Da ist das extra wild, wurde das angebaut, hätte ich fast gesagt. Also man lässt es ja eher wachsen und greift gar nicht so viel ein. Da kann man sich schon mal schlau machen auf jeden Fall. Und es gibt mittlerweile doch einige Wildpflanzenkundige, da kann man sich mal hinwenden gerne. Ansonsten, ja, ich weiß nicht, wie das in den Schulen oder so ist, oder ja, ich bin sogar von unserem Kindergarten jetzt schon mal gefragt worden. Aber da wäre ich noch vorsichtig mit kleinen Kindern. Da ist die Gefahr, glaube ich, zu groß. Da muss man dann genau gucken. Na, genau.
Und wenn du jetzt so für dich irgendwie vielleicht nur wirklich in Kürze, wenn es dir möglich ist, sozusagen, was würdest du dir wünschen? Also einfach mal so, wenn wir jetzt mit Blick auf das Thema, was wir heute besprochen haben.
Ja, da würde ich mir wünschen, dass da mehr Menschen sich dafür interessieren, dass es da mehr Raum für gibt und auch Zubereitungsmöglichkeiten. Also dass man auch gemeinsam dann vielleicht sogar kocht oder das dann auch noch verkostet und dass das immer selbstverständlicher wird. Und dass, ich sag mal, die ganze Natur wie so ein Park wird, wie so ein Naturpark wird. Und nicht so überall die Gleichförmigkeit und die abgemähten Stellen und so weiter. Dass man Bäume, die vielleicht, das erlebe ich immer wieder, dass Bäume, Apfelbäume oder sowas, dann sind sie alt und dann werden sie viel zu schnell umgehauen. Aber zum Beispiel bei mir hat mal jemand, als ich studiert habe, eine Diplomarbeit geschrieben über alte Apfelsorten. Und die waren so viel besser als das, was man an gezüchteten Apfelsorten kaufen kann, von den Inhaltsstoffen her gesehen. So, dass man auch wieder eine Wertschätzung dafür hat. So. Mhm. Also man sieht ja auch gerade so, wer interessiert sich denn schon groß dafür? Die Hagebutten und das alles, das ist alles, die Leute haben das gar nicht im Bewusstsein sozusagen. Ne? Und wenn die Menschen, mein Wunschtraum wäre, dass die Menschen das auch wieder wertschätzen. Also nicht dann wie die Horden alles abpflücken. Das wäre natürlich auch schlimm und fatal. Das würde ich mir jetzt nicht wünschen. Aber dass das so von klein auf wieder in den Herzen der Leuten Einzug hält, dass man die Fülle, die uns die Natur schenkt, zu würdigen weiß und dafür auch Sorge trägt und dafür auch Verantwortung übernimmt und dann natürlich auch die Fülle genießen kann und sich Gesundheit dadurch, also die eigene Gesundheit dadurch stärkt.
Mhm. Okay, das war jetzt ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Und wir bedanken uns bei Eva Metz, Ernährungstherapeutin und Achtsamkeitstrainerin, ja, für diese vielen Inputs, die wir heute zum Thema essbare Wildpflanzen bekommen haben. Wir verabschieden uns mit einer Musik, wünschen viel Freude beim Vertiefen der gewonnenen Einsichten und probieren Sie es vielleicht einfach mal aus. Bis dahin.